Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Alle etwas hören. Und ich kann normal laut reden. Ja, okay, gut.
Ja, einen guten Tag. Ich darf Sie herzlich zur letzten Lesung am heutigen Tag hier bei der Leseinsel der Jungen Verlage begrüßen. Neben mir sitzt Daniel Zano, ein in Basel und New York lebender Autor. Herr Zano, Sie haben einen Roman geschrieben, Mama Mafia heißt dieser. Es geht um die Mafia in New York, das erklärt das Mafia. Was ist das Mama oder die Mama?
Die Mama, ja, die Mama, die Mafia ist zum einen auch die Mama, weil sie sozusagen den Sänger, der von ihr groß herausgebracht wird, sich selber als Mutter sieht, sozusagen bei diesem Sänger. Aber es ist natürlich auch die Mutter des Mafia-Bosses spielt auch eine wichtige Rolle, die Mama Makeda.
Sie haben mal gesagt, Mama ist für Sie Basel und Mafia New York. Das fand ich ganz schön. Das
ja, also ich, eben New York ist natürlich ein bisschen eine Gangsterstadt. Also wenn man da sein Rad irgendwo stehen lässt, dann ist es in 3-4 Sekunden weg. Und darum bin ich auch drauf gekommen, so ein Gangsterbuch zu schreiben.
Okay, ich möchte auch gar nicht zu viel vom Inhalt vorwegnehmen, nur so viel, es beginnt mit dem Klau eines iPhones in einem New Yorker Apple Store und endet in den Fängen der Mafia. Und Sie sagten auch mal, dass es Ihnen wichtig war, wenn man über Morde, über Todesarten schreibt, dass es dann Todesarten sein sollten, die noch nie da gewesen sind. Und das ist Ihnen wirklich gelungen. Ne?
Gut, also so eine Todesart werde ich jetzt nicht vorlesen.
Schade. Gut, geben Sie
aber
uns auch mal einen Eindruck.
Ich lese den Anfang. Fing im Apple Store an. Harvey entdeckte auf einem der Holztische das neue iPhone. Dünn und leicht sah es aus, silbergrau leuchtete es ihm entgegen. Er befühlte sein altes in der Hosentasche, seine Finger glitten über den Sprung im Display. Manchmal brachen die Anrufe mitten im Gespräch ab oder es kam erst gar keine Verbindung zustande. Vielleicht bockte der Akku oder was auch immer. Selbst Jeff vom Handyhospital hatte nur ratlos den Kopf geschüttelt und Jeff war eine Koryphäe. Bei seinem Job als Fahrradkurier hatte das unsägliche Gerät Harvey schon manchen Auftrag gekostet. Und auch in dem Coffeeshop, wo er arbeitete, sorgte es immer wieder für Unmut, wenn Chefin Clarice ihn nicht erreichen konnte. Sollte den Coffeejob verlieren oder von den Citybike Messengers keine Aufträge mehr erhalten, wäre alles aus. Sein kompliziertes, sorgsam aufgebautes Musikerleben würde in seine Einzelteile zerfallen. Das schlanke Ding auf dem polierten Tisch funkelte Harvey verschwörerisch an. Aber er war blank. Eigentlich war er blanker als blank, gerade stotterte er Schulden ab und die waren nicht klein. Doch wenn nicht alles noch schlimmer werden sollte, wenn er überhaupt eine Chance haben wollte, aus diesem verfluchten Schlamassel herauszukommen, dann brauchte er ein neues Handy, eines, das tadellos funktionierte. Er schielte auf das glänzende Teil, hatte Lust, es zu schnappen und einzustecken, aber Dutzende von Apple-Mitarbeitern standen in blauen T-Shirts um die Tische herum. Es wäre Wahnsinn, einfach zuzugreifen und das Telefon in der Jackentasche verschwinden zu lassen. Gewiss würde der Alarm losgehen, wenn er es vom Kabel losmachte, oder ein Kunde würde es bemerken und einen Mitarbeiter rufen. Überall waren Kameras. Sicher gab es Ladendetektive. Es war aussichtslos. Kamikaze. Jennifer zupfte ihn am Ärmel. Komm, lass uns gehen, drängte sie. Jennifer hatte ihn über die Marmortreppe auf die Galerie der Grand Central Station gelockt, in diesen gigantischen Apple Store, den größten, den es gab. Nun blickte sie hinunter zur goldenen Uhr, die immer vorging, auf das Gewusel der Pendler, die zu ihren Zügen nach Poughkeepsie und New Haven hetzten, und dann hoch zum Deckengewölbe in den türkisfarbenen Sternenhimmel mit dem kleinen, schwarzen Fleck, der an den jahrzehntelangen Qualm im Bahnhof erinnerte. Harvey sah auf das iPhone. »Ein Moment noch«, erwiderte er. So einfach wollte er sich nicht geschlagen geben. Dass das neue iPhone so offen dalag und sich seine Hand geradezu anbot, provozierte ihn. Es dort zu lassen, wäre feige. Die Vorstellung, das Unmögliche zu wagen und es einzustecken, war ungleich reizvoller. Er liebte dieses Herzklopfen und den Kitzel, die sich jedes Mal einstellten, wenn er zugriff. Außerdem war das Gerät unentbehrlich, um ihn aus dem Strudel zu ziehen. Natürlich wusste er, dass das Ganze eigentlich nicht ganz richtig war. Er stahl, aber ließ die Firma Apple die Geräte nicht in China zu widerwärtigen Bedingungen herstellen? Mussten die chinesischen Arbeiter nicht unter menschenunwürdigen Umständen Handyteile zusammenbauen, ohne Pinkel- und Kaffeepause, 12 Stunden am Stück für einen Hungerlohn, für den er keinen Finger rühren würde? Dem Unternehmen gegenüber, das im großen Stil Moralverstöße betrieb, um den Gewinn zu maximieren, waren Skrupel nicht angebracht. Er kämpfte ums Überleben. Niemand konnte ihm ernsthaft etwas vorwerfen. Mit dem gesunden Menschenverstand war die klitzekleine Umverteilung durchaus nachvollziehbar. Ja, er war in Therapie. Stunde um Stunde saß er bei einem Shrink ab und zusammen versuchten sie, Harveys Griffe und seine Glücksgefühle dabei zu erklären. Pathologisches Stehlen lautete die Diagnose, die Dr. Cohen stellte. Seit Harvey ein einziges Mal erwischt worden war, bewahrte ihn das Straflager auf der Couch immerhin vor dem Gefängnis. Dr. Cohens Fimmel jedoch, minutenlang nichts zu sagen, außer fahren Sie bitte fort, und danach alles auf seinen Vater zurückzuführen, der für eine Spritztour einmal einen Cadillac geknackt hatte, war Harvey von Anfang an genauso auf den Wecker gegangen wie seine Theorien über abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Dass das Stehlen eine Ersatzbefriedigung für unterdrückte Wünsche war, ein Witz, dass die entwendeten Objekte bloß einen symbolischen Wert besäßen und auf verdrängte Bewusstseinsbereiche hinwiesen, absurd. Wenn er jetzt nach diesem iPhone griff, dann, weil das seine Rettung war, weil er sonst seine Jobs verlor und sein Leben auseinanderfiel. Jennifer warf ihm ihren »Na, was ist denn los?« Blick zu. Doch er brauchte noch ein bisschen Zeit. Er lächelte entschuldigend zurück. Jennifer trug ein blaues Kleid und braune Pumps, die laut auf dem Marmorboden klackerten. Ihr langes rotes Haar umrahmte ein hübsches Gesicht mit Wangengrübchen. Jeder halbwegs normale Mann hätte sich in sie verliebt. Vor kurzem hatten sie sich auf einer Partnerbörse kennengelernt. Jennifers E-Mails waren charmant und einfallsreich gewesen. Aber das Internet und die Realität hatten sich schnell als zwei ziemlich verschiedene Paar Stiefel erwiesen. Harvey fühlte ein Kribbeln im Bauch. Dass Jennifer bei diesem ohnehin riskanten Einsatz dabei war und nichts ahnte, befeuerte ihn zusätzlich. Er überlegte, ein billiges Kabel zu kaufen, um das Verkaufspersonal abzulenken, dann scheinbar absichtslos durch den Laden zu schlendern und im richtigen Moment zuzugreifen. Aber vermutlich ging es auch ohne dieses Manöver. Er sah sich um. Einen Augenblick war kein Verkäufer in der Nähe, Ihm gegenüber hatte sich ein Chinese in eine App vertieft und ein Schwarzer spielte mit einem anderen Gerät. Er wandte sich mit dem Rücken zu Jennifer, damit sie nichts sah, und nahm das silbergraue iPhone in die Hand. Er fühlte die abgerundeten Kanten, fühlte, wie glatt es war, leicht wie eine Hostie. Wenn er es vom Kabel zog und der Alarm losginge, würde er es gleich wieder festmachen und so tun, als sei es ein Versehen gewesen. Mit Daumen und Zeigefinger fasste er das weiße Kabel und befreite das Telefon von seiner Nabelschnur. Harvey hielt den Atem an. Nichts tat sich, kein Alarm, kein Piepsen, gar nichts. Der Chinese war noch immer versunken, der Schwarze auch. Die nächsten Blauschirts standen ein paar Tische weiter hinter einer Theke im angeregten Gespräch mit Kunden. Rasch ließ er das Gerät in seiner Jackentasche verschwinden. Er spürte die wunderbare Leichtigkeit in seiner Tasche. Gleich darauf bemerkte er die Blicke eines Mitarbeiters, der ihn musterte. Der Mann schaute wohlwollend, offensichtlich hatte er nichts mitbekommen. Eine Woge des Glücks überwältigte Harvey, er hätte weinen können vor Freude und nur mit Mühe widerstand er der Versuchung, immer wieder in die Jackentasche zu greifen, um zu spüren, wie sich das Ding anfühlte. Er winkte Jennifer, spazierte lachend zu ihr und den iPads hinüber, wollte sie galant hinausführen, als der Alarm doch noch losging. Genau dort, wo er gestanden hatte. Verdammt, fluchte er in sich hinein, und sogleich standen bei der Marmortreppe, über die man den Shop verlassen musste, verkabelte Sicherheitsleute. Kahlrasierte, stirnnackige, im Fitnessstudio gestellte Kraftpakete, die mit ausgesuchter Freundlichkeit die Taschen und Jacken von allen Hinausströmenden untersuchten. Verdammt, schimpfte Harvey immer wieder im Stillen und fragte sich, ob es einen anderen Ausgang gab. Weiter hinten in der Galerie befanden sich eine Treppe und ein Lift, aber die führten zu den Büros der Blauschirts und in die Reparaturabteilung. Von der hintersten Galerie hätte man über ein Mäuerchen auf die Rolltreppe, die vom MetLife Building in die Halle führte, hinunterspringen können, aber das war zu waghalsig. »Was ist denn hier los?«, fragte Jennifer überrascht, als sie die Security-Leute bei der Marmortreppe entdeckte. »Keine Ahnung, hat wohl jemand etwas mitgehen lassen?«, versuchte er so beiläufig wie möglich zu erwidern. Er musste handeln. Er konnte das iPhone irgendwo unauffällig ablegen, aber wenn das jemand bemerkte, war er geliefert. Er konnte es Jennifer in die halb offene Tasche schmuggeln. Oder er könnte versuchen, in seiner Jackentasche das vergilbte, speckige Lederetui seines alten iPhones unauffällig über das neue zu stülpen, in der Hoffnung, sich so bei der kahlrasierten Rübennase vorbeizumogeln, die nur darauf zu warten schien, auch dem ehrenwertesten, mit ethisch hohen Standards versehenen Umverteilungsaktivisten den Schädel einzuschlagen. »Ich muss mal zur Genius Bar. Ich habe noch eine Frage zur neuen Bike-App. Bin gleich wieder da«, sagte er zu Jennifer, die sich über sein Zaudern zu wundern begann, aber darauf konnte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Er verschwand in der kleinen Halle zwischen den Galerien, wo sich weniger Leute aufhielten und wo er glaubte, die Etui-Warenbewegung ungestörter vornehmen zu können. Ein blutjunger Verkäufer, der beim Lift stand, ein Babyface mit unschuldigem Ausdruck, beäugte ihn skeptisch und ein vierschrötiger Kraftprotz bei den Computertischen gaffte ihn aus dumpfen Augen düster an, so dass er während des Etui-Wechsels spürte, wie ihm Schweißperlen auf die Stirn traten. Auch im Nacken fühlte er den Schweiß, der ihm über den Rücken in die Unterhose rann. Aber in der Jackentasche lief alles glatt, und wenn die Security-Leute bei der Treppe, wie er annahm, ein bisschen bescheuert waren, dann hatte er eine Chance. Wenn die Kahlköpfe allerdings doch nicht so auf den Kopf gefallen waren, wie sie aussahen, dann gute Nacht. Dann gab es, ganz zu schweigen von der Demütigung vor Jennifer, eine Anzeige, ein Bußgeld, wenn er Pech hatte, vielleicht gar Knast, was zur Folge hätte, dass er seine Jobs verlöre, dass er nicht mehr Musik machen könnte und sein ganzes Leben aus den Fugen geriete. Harvey schickte ein Stoßgebet zum lieben Gott, bat ihn um Beistand, um Verzeihung und versprach, das nächste Mal etwas weniger Teures mitgehen zu lassen. Wieder bei Jennifer ließ er sein altes iPhone unbemerkt von hinten in ihre Tasche gleiten, denn zwei iPhones mitzuführen war verdächtig. Schließlich ging sie Richtung Ausgang zur Treppe. Wie er vermutet hatte, wurde Jennifer nicht richtig kontrolliert. Die Rübennase ließ sie mehr oder weniger unbehelligt passieren. Dabei gingen 70% aller Diebstähle auf das Konto von Frauen. Kleptomanie war, wie er von seinem Shrink erfahren hatte, vornehmlich ein weibliches Problem. Deshalb hatte Cohen ihn auch verdächtigt, schwul zu sein oder zumindest metrosexuell. Im Gegensatz zu Jennifer wurde er mit einem Metalldetektor untersucht. Sein Körper wurde von oben bis unten abgetastet und dabei kam das iPhone im speckigen Lederetui zum Vorschein. Er hielt den Atem an, zwang sich, locker und unbeteiligt zu wirken. Sein Herz raste, während die Rübennase versunken auf das Teil starrte, es umdrehte, stutzte und in Gedanken schon daran schien, die Handschellen klicken zu lassen. Kam er notfalls an dem Brocken vorbei? War er schneller als der Bulle? Konnte er über die Treppe fliehen und in der Menge der Pendler nach New Haven untertauchen? Während der Hühne das Etui begutachtete, versuchte er sich auf Meldungen aus seinem Ohrstöpsel zu konzentrieren, wurde immer gereizter und legte die Stirn in Falten. Der Faltenwurf überschritt das übliche Maß, so schien es Harvey, und der Adamsapfel der Rübennase drohte fast aus dem Hals zu springen. Der Typ brummte etwas Unverständliches in sein Headphone, horchte, dann entspannten sich seine Züge und er nickte Harvey zu. »Danke«, sagte er höflich und winkte ihn durch. Harvey atmete auf. Fast wie ein Heiliger schwebte über die Marmortreppe, federte mit Jennifer durch die Halle und klopfte sich im Stillen auf die immer breiter werdende Brust. Noch bevor sie zum Kissing Room kamen, wo sich Paare in den goldenen 30ern verabschiedet hatten oder zur Begrüßung in die Arme gefallen waren, küsste er sie im Überschwang auf den Mund. Er hätte jeden küssen mögen, der gerade durch die Grand Central Station ging, so berauscht war er von dem Coup, der ihm gelungen war. Nach der ersten Überrumpelung küsste Jennifer zurück und drückte ihn fest an sich. Ursprünglich hatten sie in der Nähe einen Kaffee trinken wollen, aber dieser Plan war wohl nicht mehr gültig. Beschwingt verließen sie die Grand Central Station und traten hinaus auf die 42. Straße, auf der Böen ihre Haare durcheinander wirbelten. »Meinst du, die haben den Dieb erwischt?«, fragte Jennifer, wenn sie gegen den Wind ankämpften, der durch die Häuserschluchten pfiff. Sie schlug den Weg zu seinem Studio ein, woher kannte sie die Adresse? »Vermutlich schon«, sagte Harvey, »bei dem riesigen Sicherheitsaufgebot.« »Schon verrückt, was die Leute riskieren. Ein saftiges Bußgeld, Eintrag ins Strafregister, Gefängnis und das alles für so ein albernes Gerät. Es kann sich eben nicht jeder ein iPhone leisten und nicht jeder hat einen gut bezahlten Job in einer Galerie.« Jennifer schüttelte den Kopf, blieb mitten auf dem Gehsteig stehen und sah ihn scharf an. »Hast du den Schwarzen dir gegenüber bemerkt?« »Den Farbigen?« »Ja, der mit einem iPhone herumhantierte. Der kam mir irgendwie verdächtig vor. Da ging doch der Alarm los.« »Ich weiß nicht«, sagte Harvey, obwohl es ihm eigentlich recht sein musste, wenn sie den Schwarzen verdächtigte. Aber es war ihm zuwider, dass sie den unschuldigen Mann für den Dieb hielt. Überhaupt war ihm dieses Gespräch zuwider. Je länger es ging, desto mehr verflüchteten sich seine Lust und seine Glücksgefühle. Der sah so seltsam aus. Der sah so seltsam um sich. Wie ein verängstigtes Tier. Kann schon sein, erwiderte Harvey. Aber wer hat keine Angst, wenn plötzlich Sicherheitsleute auftauchen, um dich von Kopf bis Fuß zu durchsuchen? Sie erreichten den Wolkenkratzer aus den 20ern, in dem Harvey seit 3 Jahren ein Studio im 11. Stock bewohnte. Beim Eintreten in die Lobby fürchtete er, dass Jennifer die Nase rümpfen würde. Im Apartment ließ sie zunächst den Blick durch den Raum gleiten. Ein Bett, ein Tisch, ein Büchergestell, mehr war nicht da. Auf dem Tisch eine Schale mit Orangen. Dann entdeckte sie das Regal mit den Apparaten. Eine Hasselblad mit 40 Megapixeln, eine Nikon mit ungeheurer Tonwertabstufung und flüsterleiser Auslösung, eine Panasonic mit Superzoom und eine Canon mit Schnittbildindikator. Das Fotografieren war ihm mehr als nur ein Hobby. Eines seiner Katzenbilder lagerte im Archiv des MoMA. Auf einem anderen Regal standen mehrere blitzend saubere Kaffeemaschinen. Eine glänzende Speedster von Kees van der Westen, ein Edelstahlteil von Marzocco, diverse Modelle von Vivienne und Pavoni, eine schöner als die andere. Eine Sammlung eleganter Kaffeemaschinen, jede für sich ein Kunstwerk, deren bloßer Anblick den Duft von Espresso in die Nase strömen ließ. Jennifer beugte sich vor, starrte mit großen Augen auf seine Heiligtümer und brachte kein Wort heraus. Bevor sie Fragen stellen konnte, legte er die Arme von hinten um sie, führte sie zum Bett, küsste sie und gab sich ihren Küssen hin. Sie zogen sich aus. Danach blieben sie lange liegen. Jennifer war eingeschlafen, Harvey lag hellwach, sah auf seine Kaffeemaschinen und kam sich vor wie ein trauriger Clown. Er fühlte sich einsam und leer, er hätte auf seine innere Stimme hören und nicht mit Jennifer schlafen sollen. Am liebsten hätte er gleich in seine Jackentasche gegriffen. Er stellte sich den Schatz darin vor, durchlebte noch einmal den wunderbaren Moment, als die Rübennase Danke gebrummt und ihn durchgewunken hatte. Er hatte verdammt viel riskiert und er hatte verdammt viel Schwein gehabt. Sobald Jennifer weg war, würde er das Gerät zu Jeff bringen, damit dieser die SIM-Karte ersetzte, die eingravierte Seriennummer zurechtschliff und die Innereien so präparierte, dass das iPhone vor dem Zugriff von Apple oder FBI-Fuzzis sicher war und niemand mehr eruieren konnte, woher es stammte. Noch ehe er den Gedanken zu Ende denken konnte, läutete es in seiner Jackentasche. Er zuckte zusammen. Jemand vom Apple Store in der Grand Central Station versuchte, ihn anzurufen. Wer sonst kannte die Nummer? War es möglich, seinen Standort ausfindig zu machen? GPS-Tracking, fuhr es ihm durch den Kopf. War er mit einem Bein schon im Knast? Jennifer schreckte aus dem Schlaf. Warum gehst du nicht ran? Ich mag jetzt mit niemandem sprechen. Der Anrufer war hartnäckig, ließ es klingeln und klingeln. Dann war endlich Stille. Deine Freundin? Fragte Jennifer mit zusammengekniffenen Augen. Du kennst doch mein Online-Profil. Jennifer sah ihn skeptisch an, wand sich aus dem Bett und suchte ihre Sachen zusammen. Dr. Cohen hatte Harvey vorgehalten, er hätte eine stärkere Bindung zu seinen Kaffeemaschinen als zu seinen Freundinnen. Aber was wusste Cohen schon vom Reiz der Gefahr, von der Magie des Augenblicks, von den Triumphen, Höhenflügen und Peinlichkeiten, die ihm diese Apparate bescherten? Was wusste Cohen davon, dass sie in gewisser Weise die Summe seines Lebens darstellten, die Essenz seiner Ausbrüche aus der Gewöhnlichkeit des Alltags? Was wusste Cohen überhaupt vom Leben? Eine seiner Maximen war, dass er nicht von Menschen, sondern nur in Geschäften stahl. Aber stehen hinter Geschäften nicht auch Menschen? Hatte Cohen ihn gefragt. Hinter jedem größeren Geschäft steckt ein Verbrechen. Der Mensch ist von Geburt an gut, aber Geschäfte machen ihn schlecht. Geschäfte sind das Geld der anderen. Man muss sich davon befreien. Jennifer fand ihre Strumpfhalterschließe nicht mehr und ärgerte sich. Sie rutschte auf dem Boden herum, suchte neben dem Bett und darunter, aber die kleine Schnalle blieb verschwunden. Um ihren blaugrünen Lidschatten nachzutupfen, ging sie schließlich ins Bad. Harvey nutzte den Moment, um sein altes iPhone aus ihrer braunen Lederhandtasche zu fischen und in seiner Hosentasche zu verstauen. Mit hochgestecktem Haar und frischem Lidschatten kam Jennifer aus dem Bad zurück, drückte ihm einen Kuss auf die Lippen und verabschiedete sich. Als sie auf der Schwelle war, wollte er ihr etwas hinterherrufen, aber da läutete es bereits wieder in seiner Jacke. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Zanu, für diesen ersten Eindruck. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden, herauszufinden, wie es mit Harvey weitergeht, wie er denn nun zur Mafia kommt. Ich kann Ihnen verraten, es ist abstrus, es ist rasant, es ist spannend und ich lege Ihnen die Lektüre sehr ans Herz.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.